Detektor FM. Zurück zum Thema.
Der Ansturm von Asylbewerbern reißt nicht ab. Bis zu 750.000 Menschen sollen bald in Deutschland Zuflucht suchen. Und schon jetzt werden die Unterkünfte, die die Behörden für die Flüchtlinge vorgesehen haben, knapp. Das Ergebnis ist nicht selten eine problematische Massenunterkunft in Turnhallen und Zeltstätten mit zu wenig Sanitäranlagen. Viele Menschen stellt sich deshalb immer mehr die Frage, kann ich denn auch privat Flüchtlinge aufnehmen? Doch ganz so einfach ist es nicht, im freien WG-Zimmer oder der ungenutzten Ferienwohnung Flüchtlinge unterzubringen. Es ist aber auch kein Mammutakt. Was ich beachten muss und wie richtig geholfen werden kann, darüber spreche ich mit Bernd Mesowitsch. Er ist Experte bei Pro Asyl und kennt sich mit der Flüchtlingsproblematik aus. Schönen guten Tag, Herr Mesowitsch.
Ich grüße Sie auch.
Viele Menschen wollen Flüchtlingen einfach nur helfen. Oft ist diese Hilfe auch gut gemeint, aber kommt jedoch nicht ganz so an wie geplant. So werden Spenden direkt bei Flüchtlingsheimen abgegeben und verursachen damit ein fürchterliches Chaos. Welche Hilfe ist denn nun sinnvoll und welche schadet eigentlich derzeit eher?
Das hängt sehr von den örtlichen Verhältnissen ab. Es lohnt sich vorher zu fragen, entweder die untergebrachten Flüchtlinge, wenn man da jemanden kennenlernt, oder auch, falls es Betreuungspersonal gibt von Seiten der jeweiligen Kommune und des Kreises, was denn aktuell am meisten gebraucht wird. Sie hatten eines der Hauptprobleme angeschnitten. Es wird oft sehr schnell gesammelt. Sachleistungen werden gesammelt, irgendwelche gebrauchten Güter des Haushalts, Kleider und so weiter. Das ist in manchen Fällen sinnvoll und hilfreich. In manchen Fällen ist es einfach ein großes Folgeproblem. Wo soll man große Mengen von Kleidern unterbringen, sie zum Teil noch reinigen lassen und so weiter. Da muss man gucken, wie sich das örtlich organisieren lässt. Oft ist es sinnvoll, aber es muss einen Ansprechpartner geben. Einfach loslegen ist eine etwas schwierige Sache.
Und was ist sinnvoller, Sachspenden oder Geldspenden?
Also das Wichtigste ist zunächst mal, würde ich sogar sagen, keins von beiden. Zunächst ist das Wichtigste, Kontakt suchen zu Flüchtlingen. Wenn zum Beispiel eine Flüchtlingsunterkunft vor Ort aufgemacht wird, dann wird man auch einiges erfahren über ihre Schicksale, über das, was gebraucht wird. Und für viele Menschen, die hier keine Verwandten haben, keine Bekannten, ist natürlich diese Ansprache erstmal total wichtig. Also das scheint mir vor jeder Geld- und Sachspende zu kommen. Und deshalb werde ich hier auch nicht für Spenden an uns etwa werben, sondern ich weiß, dieses wahnsinnige Engagement zu schätzen, was wir im Moment vor Ort von Zehntausenden von Unterstützern erleben, die, glaube ich, ganz spannende Erfahrungen da machen. Und das ist ein sehr kontinuierliches Engagement, was nicht sozusagen von einem Tag auf den anderen lebt oder dann auch angelegt ist auf eine einmalige Spendenaktion.
Die Unterkünfte, die werden ja langsam immer knapper und knapper und es gibt diese Massenunterkünfte in Turnhallen und in den Zeltstätten, die nicht unbedingt die beste Unterbringung sind. Und jetzt meinten Sie auch selbst, man soll ja auf die Flüchtlinge zugehen und da wäre es ja ein wahnsinniger Zugang, wenn man einfach jemanden bei sich zu Hause aufnimmt, zum Beispiel im WG-Zimmer oder eben auch in einer Ferienwohnung. Was muss ich denn da beachten? Wo kann ich mich da hinwenden?
Ja, das ist ja schon ein sehr weitgehendes Angebot. Also ich denke, im Bereich der Erstaufnahme, wo im Moment sehr viele Notlagen sind, wird es deswegen nicht realistisch sein, weil die Flüchtlinge gehalten sind für ihr Asylverfahren, für die Bürokratie, zunächst mal in den ersten Wochen bis zu maximal 3 Monaten greifbar zu sein. Sonst kann man da vieles versäumen. Aber wenn die Menschen dann verteilt sind auf die Kommunen, dann ist natürlich so etwas denkbar, dass man zum Beispiel einen Flüchtling kennenlernt und sagt, ich könnte mir vorstellen, den als Mieter zu haben. Dann sollte man in der Regel mit dem zuständigen Sozialamt des Kreises oder der Stadt Kontakt aufnehmen und dann kann man Verschiedenes machen. Man kann schlicht einfach einen Flüchtling sich vorstellen als ganz normalen Mieter, also einen privatrechtlichen Mietvertrag mit dem schließen wollen. Frage ist, ob dann die Kreisbehörde zustimmen würde. Viele Flüchtlinge wären ja so schon froh, wenn sie sozusagen auf dem regulären Wohnungsmarkt eine Chance hätten. Es gibt dann natürlich die Höchstgrenzen für die Miete, die übernommen wird von Seiten des Sozialamtes, die nicht höher sind als die für Hartz-IV-Empfänger. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, jemanden vielleicht in seiner Wohnung direkt aufzunehmen. Aber da muss ich schon sagen, es kommt natürlich darauf an, dass man da Erfahrungen hat, dass man sehr genau von beiden Seiten hinschaut, ob man das will, weil so eine Wohngemeinschaft ist ja, ich habe lange Zeit in welchen gelebt, doch eine sehr enge private Beziehung, wo unterschiedliche, ich sag mal, Lebensauffassungen bis zur Frage, wer spült wann, doch ganz entscheidend die Lebensqualität beeinflussen können. Das ist bei Deutschen nicht anders als bei Flüchtlingen. Aber hier muss man, glaube ich, sorgsam mit der Idee umgehen. Es gibt sowas häufiger, insbesondere in Studentenstädten, in Universitätsstädten, wo die WGs auch in großem Maße häufiger mal Plätze frei haben. Grundsätzlich ist zu sagen, solange die Leute noch nicht anerkannt sind, werden sie eigentlich von Behörden untergebracht. Das heißt, sie kommen da nicht um die Beteiligung, um die Einschaltung der zuständigen Behörde drumherum. Und während des Verfahrens können Asylsuchende ihren Wohnsitz auch nicht verlegen. Also es hilft ihnen nichts, wenn sie jetzt aus einer nahegelegenen Stadt kommen oder da könnten sie noch verhandeln. Aber wenn es über die Kreisgrenze hinausgeht, dann wird das so richtig schwierig.
Und wenn jetzt aber jemand sozusagen etwas länger bleiben darf und wie gesagt auch im privaten Wohnraum eine Bleibe findet, zum Beispiel wie in so einer WG, müsste ich dann als Mieter eigentlich meinen Vermieter darüber informieren?
Ja, das ist ja eine Frage Ihres Mietverhältnisses. Wenn Untervermietung zugelassen ist, dann sollte das in der Regel keine Probleme geben, wer da auch immer lebt. Also das scheint mir nicht das Haupthindernis zu sein. Aber um nochmal zu sagen, es gibt ja auch anerkannte Flüchtlinge, die immer noch in solchen Flüchtlingsunterkünften zu leben gezwungen sind, weil sie keine Chance haben auf dem freien Wohnungsmarkt. Auch das könnte ja hilfreich sein, die aus diesen beengten Verhältnissen herauszuholen, einfach durch das Angebot einer Mietwohnung, wenn man denn eine hat. Und ich weiß, dass es auf dem flachen Land sowas häufiger vorkommt. Man muss natürlich auch mit den Menschen dann ihre Lebensperspektive besprechen. Viele werden sich in die Richtung orientieren, wo die Jobs sind, sprich in die Ballungsgebiete. Und das ist auch realistisch, wenn sie von Sozialhilfe unabhängig werden wollen, sodass viele dann nicht in abgelegenen Orten bleiben werden oder spätestens dann, wenn sie einen Job haben, umziehen werden.
Nun gibt es ja zurzeit auch viele dieser kurzfristigen und sehr spontanen Spendenaktionen, die von Vereinen oder Privatleuten organisiert werden und sehr häufig enden die leider etwas chaotisch, da mit dem Ansturm von Spenden nicht gerechnet wird. Worauf sollte bei kurzfristigen Hilfsaktionen geachtet werden? Also zum Beispiel in Berlin ist ja ein Aufruf nach Wasserflaschen für Flüchtlinge, die an Behörden warten müssen, doch im Chaos geendet. Also worauf muss man da achten?
Das habe ich jetzt nicht genau verfolgt, ich habe mitbekommen, dass es tatsächlich so war, dass die Behörden dort wie auch andernorts nicht in der Lage waren, an den heißen Tagen Flüchtlinge zeitnah mit Wasserflaschen zu versorgen, dann würde ich denken, das hat eine gewisse symbolische Wirkung, nämlich auf die administrative Unfähigkeit der Behörde hinzuweisen. Aber es ist dann eher eine Mischung aus einer politischen Aktion und einer unmittelbaren Hilfe, über die ich mir auch im Detail dann kein Urteil erlauben kann. Es ist natürlich immer wichtig, dass eine Flüchtlingsinitiative, so es sie gibt, wirklich Kenntnis hat von dem, was die Leute brauchen. Und oft ist wirklich sozusagen, Geldspenden sind gar nicht das Erste, woran man denken muss. Vieles geht wirklich ehrenamtlich. Und da kann man sehr weit kommen. Denken Sie an das ganze Spektrum, was da oft angeboten wird, von der Begleitung zu Ärzten und zu Behörden, zu Fahrdiensten, wo jemand einfach mal mitgenommen wird in die Kreisstadt, Nachhilfeunterricht für die Kinder, die ja in der Regel schulpflichtig sind, Integration in Vereine, das gibt es ganz viel, dass Sportvereine und andere Vereine sagen, okay, wir stehen auch offen für Flüchtlinge und die werden auch ohne Gebühren oder ohne Beiträge oder zu geringen Gebühren bei uns zugelassen. Also es gibt sozusagen, der Vorteil dieser Szenerie ist, jeder kann sich nach dem Maß seiner eigenen Fähigkeiten beteiligen. Aber wichtig ist immer, dass man sozusagen erstmal feststellt, was wird denn gebraucht und was wollen die Betroffenen. Man sollte ja nie Hilfe aufdrängen. Das ist keine Erkenntnis, die nur für den Umgang mit Flüchtlingen zutrifft, sondern überall, wo man im sozialen Bereich engagiert ist, erstmal in Erfahrung bringen, was möchten die Leute. Übrigens sind die ja auch selber aktive und mündige Menschen, die nur die Schwierigkeiten einer Anfangssituation haben und die belastenden Umstände des Asylverfahrens. Aber viele, viele Leute erzählen auch, dass sie ja Erfahrungen mit Flüchtlingen machen, die nicht so einseitig sind, sondern dass auch zum Teil aus solchen ehemals vielleicht Betreuungsverhältnissen ganz normale Freundschaften auf Augenhöhe entstehen können.
Die Begegnung suchen und einfach auch mal im Alltag helfen, das brauchen Flüchtlinge, sagt Bernd Mesowitsch. Er ist Experte bei Pro Asyl und kennt sich mit der aktuellen Situation aus. Und ich danke, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Ich danke Ihnen auch.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.